Ja, ich dachte mir, wenn, dann jetzt all in, weil sonst bringt das nichts hier.
Und ich kann nur, doch, ich lese nicht.
Hör ich auf, wollte mich nur einbinden
und stellen. Ja, ich dachte nämlich auch, hey, cool, wir haben eigentlich gar nicht so eine schlimme Autonomiephase, was alle schon wieder reden. Ja,
und dann, boom.
Dann so ein paar Wochen später so, oh, das ist Autonomiephase.
Dialogs. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frischgebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Ist bei mir auch gut, aber nicht so laut. Doch, ja, okay, passt.
Wir pegeln uns ein. Ja. Wir sind wieder zurück.
Wir sind zurück eh schon seit ein paar Folgen oder einer Folge oder zwei.
Einer Spoiler-Folge, einer Folge mit der großartigen Beate Herzog. Hört es euch an, es war wirklich spannend.
Es war echt cool, ja.
Und ja, wir sind jetzt quasi wieder zurück im Kindergarten. Unsere Familien sind schwer davon abhängig, weil unser ganzes System zusammenbricht, wenn der Kindergarten nicht da ist. Wir haben Gott sei Dank auch anderweitige Unterstützung und es geht uns gut. Aber wir sind dann schon auch froh gewesen, als der Sommer dann vorbei war und alles wieder gut in Gang gegangen ist. Wir lieben beide unsere Söhne.
Über alles.
Wir lieben unser Leben über alles. Aber es ist einfach so wichtig, einen guten Kindergartenplatz zu haben und einfach gewisse Dinge auslagern zu können.
Wir haben uns ja lange nicht gesehen, aber haben kurz telefoniert.
Ja, wir haben uns immer wieder geschrieben gehört.
Wo ich fand es sehr spannend, weil auch das wieder hat mich dieses Thema, das ich gleich verraten werde, worum es auch heute geht, hat mich wieder so daran erinnert, dass es so wichtig ist, eine Community zu haben, warum wir das auch machen.
Voll.
Dass man sich einfach an jemanden wenden kann. Und es ist einfach wichtig, jemanden zu haben, bei dem man sich ausweinen kann, bei dem man einfach auch ein bisschen Ballast abladen kann. Diese Community, das kann die beste Freundin sein, das kann mir auch immer sein. Das hat mir total geholfen, weil ich im Sommer schon eine sehr schwierige Phase hatte, nämlich Autonomiephase. Voll drinnen. Und jetzt haben wir verraten, dass ich schwanger bin, bald hochschwanger und das ist einfach ein ganz anderes Level.
Also Autonomiephase und Schwangerschaft ist schon crazy, 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 weil ich hatte nur Autonomiephase und es war crazy, crazy oder es ist crazy, crazy. Und jetzt muss ich dir echt einen riesen Liebesbrief schreiben. Ich sag dir jetzt einen Liebesbrief, weil, weißt du kannst diese Dinge erstens so gut benennen, du kannst urgut artikulieren, was dich stresst daran und warum es jetzt für die Mutterrolle so schwierig wird. Und du hast auch diese psychologische Perspektive, wo du einen urgut abholen kannst und du bist mir halt einfach 7 Monate voraus. Das ist so wahnsinnig viel wert.
Ja, die Schwangeren schon wieder. Ich finde es nämlich lustig, dass du das sagst, weil ich finde, du bist die von uns beiden, die viel besser kommuniziert. Das kriege ich auch sehr oft als Feedback.
Ach süß.
Dass du die Dinge viel mehr to the point kommunizierst.
Vergleicht uns nicht. Wir sind beide urcool Persönlichkeiten, die beide urviele unterschiedliche
dass
Sachen missen.
Ich zwei Kinder habe, ob ich sie dann vergleiche oder nicht, weil das soll man ja auch noch nicht machen. Nein, aber danke, das kann ich nur zurückgeben und deswegen hat es mir so geholfen, dass
du kannst besser über Gefühle sprechen. Ich weiß noch überhaupt nicht, worum es eigentlich bei mir geht und ich habe dann einfach so diese, ich neige ja eher mehr zu dem melancholischen, nicht depressiven, aber so, okay, jetzt mal ganz raus und alles cut und alles tot und schwarz-weiß. Und du bist mehr der differenziert Denkende. Du bist zwar cholerischer, glaube ich, als ich, wenn ich das so sagen kann. Bist mehr eben dieses Latine, das hast du in einer Folge erzählt. Bitte hört die gerne nach. Du kannst dann aber urgut analysieren, was war, warum es dich ärgert, warum es dich triggert. Und du kannst halt mit der Entwicklung deines Kindes ganz anders umgehen, weil du das ja auch irgendwie psychologisch und hirnentwicklungstechnisch irgendwie anders.
Das ist total schön, dass du das so siehst, weil es sind in diesen Situationen, die ich gerade jetzt durchmache, in dieser Autonomiephase, pures Chaos in meinem Kopf und
ja, es ist urschön, weil für die Dinge sein dürfen. Ich komme ja doch irgendwie aus dieser Welt der Glaubenssätze, dass Kinder so und so nicht sein dürfen. Und ich lerne durch dich, dass das alles sein soll und sein darf und sein muss, auch für mich, weil dieses Beziehungsverhältnis dadurch ganz anders wird und wächst und ich mein Kind besser verstehe und für ihn einfach wichtig ist, hey, ich bin da, ich bleibe da und ich ertrage es und ich liebe dich danach weiter. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Boah, jetzt kriege ich Gänsehaut.
Ja, es ist ein urarges Thema und man ist selber so an seinen Grenzen. Es ist urschön, dass du das sagst. Mein Trauma aus der Teenagerzeit hat anscheinend was Gutes bewirkt, weil ich einfach so offen bin und über nichts mehr verheimliche, weil mir das einfach zum Verhängnis geworden ist. Auch das haben wir schon einmal besprochen in einer Folge. Aber es ist einfach, weil du sagst, dass ich das so benennen kann und so weiter und so fort. Ich bin aber...
Habe ich jetzt auch urviel gelernt. Auch durch den Podcast, sage ich ehrlich. Ich war sonst immer so ein bisschen dieser
Toxic-Positivity-Mensch. Du hast da wirklich extreme Entwicklungsschritte gemacht. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass du dich auch so öffnest. Weil das, auch das ist nicht einfach.
Ja, ich dachte mir, wenn, dann jetzt all in. Weil sonst bringt das nichts hier.
Und ich kann nur sagen, mir hat geholfen, dass ich einfach 3 Jahre Therapie gemacht habe, wo ich einfach offen mit jemandem geredet habe und das ernst genommen wurde, was ich sage. Und das muss ich sagen, also Partnerschaft, alles gut und so weiter, aber trotzdem, ich fühle mich oft nicht ernst genommen. Und das ist es wahrscheinlich, weshalb ich versuche, meinen Sohn so ernst zu nehmen. Und ich denke, er kann nichts dafür. Mhm. Er ärgert mich nicht absichtlich, obwohl ich ihm unterstelle, dass er mich absichtlich ärgert. Und das sind halt meine Grenzen. Und das ist halt,
das sind ja auch unsere Trigger, weißt du? Wir wollen, dass es diesem kleinen Menschlein gut geht und wir wollen alles tun, dass es ihm gut geht. Aber er hat jetzt einfach gerade diese Schwierigkeit. Und das ist ganz cool gewesen. Ich habe ein englisches Buch gelesen. Mhm. They don't give us a hard time. They're having a hard time. Und das
hast du mir schon vor Monaten
gesagt. Ja, das hat mich voll bewegt.
Daran versuche ich immer zu denken.
Ja, das hat mich echt bewegt. Übrigens, so ein paar Bücher, die ich jetzt so auf Stegreif ein bisschen empfehlen kann, ist Mama nicht schreien. Mhm. Ich verlinke euch das dann nochmal, mir ist die Autorin jetzt gerade entfallen. Mir wird oft nachgesagt, dass ich zu liebevoll bin und dass ich öfter mal laut werden sollte und die Grenzen setzen sollte. Man hört es ja auch öfter mal von älteren Generationen, der wird dir bald mal auf der Nase rumtanzen und so weiter. Das hat sich für mich immer so falsch angefühlt. Ich habe mich so lächerlich gefunden, wenn ich geschrien habe oder wenn ich mal lauter geworden bin, was eigentlich nur 1-2 Mal testweise passiert ist, weil es einfach nicht ich war. Mhm. Und ich wurde durch dieses Buch so bestätigt, dass ich auf einem richtigen Weg bin. War natürlich super cool, am Strand Mama nicht schreien zu lesen, rundherum nur deutsche und österreichische Urlauber im Portorosch. Und ich mir gedacht habe so, boah, ich muss das verstecken. Ich habe sogar einmal unter einer Zeitung gelesen, wo die Leute gedacht haben, ich bin so voll die Psyche.
Ich muss im Urlaub dann lesen, Mama, ich darf hauen oder irgendwie so. Oder Mama darf hauen.
Mama darf hauen. Und dann noch ein anderes Buch, der Titel ist ewig lang, sogar das lieblingste Wunschkind kann in die Trotzphase kommen. Ich verlinke es euch, aber das lese ich aktuell und das ist auch super gut. Habe ich von einer Freundin weitergegeben bekommen. Da war der Lauser noch gar nicht in der Trotzphase, ist eigentlich auch nicht richtig der Begriff, in der Autonomiephase. Und da habe ich es angefangen zu lesen, das hat mir auch geholfen. Mhm. Vielleicht, wenn du Buchtipps hast, dann verlinken wir die auch.
Weiß doch, ich lese nicht.
Ja, ich wollte dich nur einlassen
und stellen.
Ich bin die so 4-5 Bücher gleich liest.
Ich kann lesen, falls du das einige fragen. ich lese immer nur so Headliner, weil ich für mehr, wie wir auch schon oft besprochen haben, keine Zeit haben. Aber etwas, das ich unlängst gelesen habe, es war kein Buch natürlich, Entwicklungspsychologen, dass man Kinder in ihrer oder Toddler in ihrer Autonomiephase, und das versuche ich, so Grenzen, also natürlich, es kommt auf an, gefährliche Grenzen über Straßen laufen und so weiter, ja, aber wir sprechen jetzt von Alltagssituationen, wenn du in den Kindergarten gehst oder sonst irgendwas, dass sie diese Gefühle ausleben und diesen Trotz, warum es Trotzphase heißt, halt alles ablehnen und dann mit den Gefühlen nicht umgehen können, dass das der Grundstein ist, um im späteren Leben Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du sie immer untergräbst und alles verbietest, dann werden sie nie lernen, eine autonome Entscheidung zu treffen. Und da denke ich mir, ich muss da durch, er muss da durch. Es ist ja für sie auch nicht leicht. Ja, also diese Gefühle, die ich bei meinem Sohn sehe, wie er, was für eine Kraft sich da aufbaut innerlich, ja, und bei mir sich eine Kraft aufbaut. Und ich mir denke, am liebsten würde ich ihn wirklich einfach aus dem Fenster werfen. Also,
oh ja.
Und ich rufe dann meinen Mann an und ich sage ihm, bitte red mit ihm, weil er oft beruflich unterwegs ist, bitte nimm ihn, und er facetimet mit ihm, weil ich nicht kann. Ich würde...
Ja, aber ist eh gut, wenn du deine eigenen Grenzen da siehst.
Wahnsinnig machen.
Ja, und es triggert ja auch extrem. Also wir würden beide dann diesen Schritt nicht setzen, aber wir sind uns dieser Fall... Ja, wir müssen es hier klarstellen. Wir müssen aber trotzdem auch für uns einfach überlegen, wie regulieren wir uns mal?
Ja.
Und dann, wie regulieren wir dieses kleine Lebewesen neben uns? Und ich glaube, das ist eigentlich der erste Schritt, die große Schwierigkeit ist, finde ich.
Auf jeden Fall. Und ich habe ja, wie wir haben es intern, also privat schon besprochen, ich vergesse dauernd, dass ich schwanger bin. Mhm. Und was das bedeutet, dass man einfach, und das höre ich jetzt von Freundinnen, die schwanger sind und das erste Kind erwarten, dass sie im Rage-Mode sind in der Schwangerschaft. Und ich so, kann das sein, dass ich das auch habe?
Ja,
das kann weil ich sein, bin klar. So schnell von 0 auf 100, was natürlich für alle Beteiligten nicht gut ist, aber das, ich vergesse es einfach, weißt du, weil mich das, und wir wollten über das Thema Ressourcen sprechen.
Man hat einfach auch weniger Ressourcen. Du trägst gerade ein Kind in dir und es lebt von dir und in dir und durch dich. Ja, ich glaube, man muss auch einfach überlegen, dass ich bin jetzt gerade einrollend in der Autonomiephase, ohne schwanger zu sein, und das ist monsteranstrengend. Ja. Und dann ist natürlich plus Schwangerschaft einfach nochmal eine Sache mehr. Plus du hast ein Unternehmen on the side, du bist erst seit kurzem im Mutterschutz. Also das sind schon Sachen, die du dir halt alles einfach überlegen solltest.
Frauen sind...
Wir haben einen Podcast, wir machen nebenbei noch Projekte.
Also Frauen sind einfach nach wie vor ein absolutes Wunder der Menschheit.
Ja, und ich finde auch, jetzt in deiner zweiten Schwangerschaft, es bleibt so ein Wunder, oder? Es wird nicht einfach so, hey, jetzt ist es wieder da und jetzt bin ich wieder mal schwanger. Also ich bin ja mit dir schwanger gefühlt. Nein, aber es ist wieder so ein Wunder, das ist wieder so aufregend und es ist einfach wieder großartig.
Ich habe so wenig Zeit, mich damit zu beschäftigen, was mir jetzt schon ein schlechtes Gewissen macht.
Ja, aber das ist, ich glaube, das bleibt dir. Ab Kind 2 hat man noch mal schlechteres Gewissen. Bei mir ist ja bei Kind 1, also bei meinem Kind, schon schlechtes Gewissen, wenn ich arbeite und andere Projekte habe und dann hast du einfach ein anderes Lebewesen. Also man tauscht es ja dann wirklich so,
es ist ein Wahnsinn,
zeitlich ein. Das ist schrecklich.
Ja,
aber es ist auch urschön, sich irgendwie vorzunehmen, dass du trotzdem auch gewisse Momente romantisierst, die mit Kind 2 zusammenhängen. Das kannst du dir jetzt irgendwie für dich überlegen, was für dich die Milestones sind, und ich bin mit dem Turbo am Spielplatz.
Es müsst ihr jetzt alle zu First Time kommen. Sorry, bye. Natürlich beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema, wie geht man damit um, dass ein Geschwisterkind kommt, weil wer weiß, wie die Autonomiephase dann ist, weil die ist ja, und das hat
es mir... Ich bin froh, dass wir ehrlicherweise noch warten, weil ich glaube, mein Sohn würde einfach Kind 2 fressen oder ich weiß es nicht, erwürgen, ich habe keine Ahnung.
Ja, es ist ganz, ganz schlimm, weil ich mir denke, okay, wie kriegen wir das hin, und was sind so Tipps, was sind Tricks? Ich versuche ihn jetzt stark einzubinden. Also bei jedem Ultraschall ist er dabei, damit er schon von vornherein sieht. Also er checkt es nicht und er ist natürlich irgendwas, aber er ist überhaupt nicht interessiert. Aber sehr früh darüber zu sprechen und so weiter. Und was ich mir...
Ich glaube schon, dass sie es mitbekommen.
Er sieht es jetzt nicht, weil ich meine, ich wrestle. Ja, du wrestlest auch mit deiner Person. Das gehört einfach dazu. Ja. Und ich muss ja aufpassen, dass nichts passiert, und da ist er, das ist ihm dann vollkommen wurscht, weil er will eher wresteln.
Ja.
Und er versteht, wie gesagt, mein Mann ist viel nicht da, das heißt, ich bin Mater und Futter, Mutter und Vater. Und das versteht er halt nicht. Ja, das, und was mir leid tut oder was ich auch in der Familie bespreche, ist, wie machen wir das dann ressourcentechnisch? Weil
Verstehe ich.
Sage das auch ehrlicherweise zu meinem Mann, deswegen kann ich es auch hier sagen, ich bin most of the time alleinerziehend. Ja. Und mit 2 Kindern weiß ich ehrlicherweise nicht, wie ich es machen soll, ohne die Unterstützung. Aber ich versuche, und dann hat es eben, weil du Elterngeneration angesprochen hast und strenger sein und so weiter, immer der Rat, der muss dann halt zu den Großeltern.
Ja.
Und nicht so, ich schiebe mein Kind nicht ab. Da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Weil was soll ich ihm denn zeigen, wenn ich ein zweites Kind habe, das natürlich viel Aufmerksamkeit braucht, und er ist einfach 2 Monate, dann wohnt er
das 3-4
Häuser weiter. Ja. Ich meine, was möchte ich ihm nicht mitgeben, weißt du?
Das verstehe ich.
Und deshalb versuche ich irgendwie diese Autonomiephase, was gut hilft. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du oder sagst du mir dann, ob das einfach nur ein Mythos ist von mir. Diese Autonomiephase, wenn es dann wirklich darum geht, weil mein Sohn beginnt ja dann zu hauen, mich zu hauen, Sachen zu werfen. Ja, also kann wirklich auch andere verletzen. Dass ich ihm Aufgaben gebe. Ja, also kannst du mir helfen, das zum Mist zu bringen? Kannst du mir helfen, den Topf aufzumachen?
Manchmal hilft es, dieses Ablenkungsmanöver, aber oft auch nicht. Also es ist ja auch schön, sie irgendwie rauszuholen. Für mich ist es dann immer so ein Erfolg. Und dann denke ich mir manchmal, ist es jetzt wirklich gut gewesen, dass ich ihn so abgelenkt habe?
Ich weiß.
Es ist irgendwie so eine Gratwanderung und man weiß manchmal nicht, was richtig ist. Also ich versuche extrem viel abzulenken, gerade wenn wir auf der Straße sind, gerade wenn ich auch wirklich Sorge habe, dass ich ihn echt nicht mehr tragen kann, wenn er so wütend ist. Und bei ihm ist es mehr so entweder total Eskalation und es macht wirklich wie so Gewitter im Kopf oder es ist eher trotzig, da ist er einfach nicht mehr kooperativ. Da habe ich aber mehr das Gefühl, dass er da ist, also anwesend ist. Beim Gewitter im Kopf habe ich mehr das Gefühl, so ich muss ihn jetzt hochnehmen, weil er sich sonst wehtun kann. Bei dem Nein, Nein, Nein habe ich mehr das Gefühl, dass das Ablenken besser funktioniert. Aber das ist so individuell.
Hast du irgendwie schon was ausmachen können? Weil wir kennen es ja von uns, wenn wir grantig werden. Es ist meistens Hunger oder kalt oder heiß oder irgendwas.
Ich würde sagen, es ist bei meinem Sohn Überreizung. Und das hatte er auch, als er ganz klein war, dass er dann halt müde geworden ist und eigentlich dann sehr Nähe gesucht hat, in die Trage wollte, dunklerer Bereich. Und das habe ich sehr gut herausfiltern können.
Ja.
Jetzt, wo er aber so aktiv ist, geht das manchmal wie ein Schalter um.
Ja, es ist von 0 auf 100.
Ja, und da habe ich das Gefühl, dass ich manchmal nicht ganz abfange, wann er müde wird, weil ich einfach nicht merke, dass es so plötzlich geht. Ja. Das muss ich erst dran gewöhnen, weil vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Autonomiephase bedeutet eigentlich ein Selbstständigkeitsdrang, der sich entwickelt und sie merken, wer bin ich, was ist meine Identität und wie setze ich eben das um, was ich haben will, was ich erreichen will, was ich sein will, was ich gerade tun möchte. Und diese Phase geht bis 3, 4, oder? Kann man sagen?
Möchte hier niemanden enttäuschen, aber bis 5 geht's teilweise auch. Also, das ist,
wenn er, wir machen jetzt mal nur so die Hard Facts.
Was?
Ja, obwohl meine Mutter hat auch gesagt, sie kann sich eigentlich so an die Terrible Two erinnern. Ja. Und dann ist eigentlich mit der Sprachentwicklung das Größte überstanden.
Also, ich glaube, also mir wurde gesagt, es kann bis 5 gehen, es kann bis zum Schulanfang gehen, jedes Kind ist anders, das betonen wir auch so oft. Ja, das kann auch nur eine Phase sein,
total.
Zwischen 2 und 3, das kann auch gar nicht.
Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst. Ich hatte so ein bisschen eine Traurigkeit irgendwie, als das gekommen ist, weil mein liebes, durchschlafendes Seidenhasi-Baby wird plötzlich zu einem Oberracker. Also so ist es mir gegangen, dass ich mich auch erstmal wieder irgendwie in diese neue Rolle einfinden musste. Mein Sohn ist urschnell gegangen. Also mich haben manche Entwicklungen einfach total überholt und die Liebe ist überhaupt nicht weniger geworden. Es ist nur einfach dieser Zustand des Stresses in Situationen, wo ich eigentlich noch gewohnt war, hey, es geht alles super easy und es ist kooperativ, geht plötzlich voll in die Binsen, also wie man so schön in Österreich sagt. Und ich war wirklich manchmal echt traurig. Also ich habe wirklich auch an manchen Abenden mich kurz hingesetzt und mir gedacht, so, das ist jetzt echt irgendwie zu viel zu ertragen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht die richtige Begleitung oder ich mache etwas falsch oder er kann sich und anderen wehtun. Das ist etwas, womit ich dann eine Zeit lang überhaupt nicht klargekommen bin. Und jetzt geht's aber voll gut.
Ja, also mir ging es auch so, dieser wenn man es ganz, also es ist einfach ein Change-Prozess.
Voll.
Und es ist eine Veränderung der Situation, einer gewohnten Situation. Es ist eine ganz andere Herausforderung. Es ist eine Situation, auf die man sich neu einstellen muss. Die Herausforderungen sind andere. So schön die Zeit ist, ja, ich finde jetzt so ab 2 oder kurz.
Ja, sie werden ja auch wahnsinnig lustig in der Phase.
Es ist lustig, es ist ein
Plaudern.
Voll, so viel Resonanz, so viel Identität. Aber ich meine, ja, es ist eh klar, ich meine, wenn du dir überlegst, wie viele Leute im Erwachsenenalter noch strugglen, ihre Identität zu finden, warum erwarten wir von Kindern, dass sie das innerhalb von ein paar Monaten schaffen?
Eben.
Aber so wie du sagst, ja, also es macht mich am allerwütendsten, wenn ich mir denke, ich muss wohin oder bis um 9 Uhr wäre es gut, wenn wir im Kindergarten sind, weil dann kann er noch ein zweites Frühstück haben, weil er hungrig ist. Ja,
voll.
Sonst gibt es nichts bis was auch immer, das Mittagessen kommt. Und dann wird gedrödelt und wir wollen ja jetzt nur noch selber einsteigen ins Auto. Ich darf ihn nicht angreifen, er kann sich selber abschnallen. Und das sind dann solche Sachen, wo ich neben dem Auto stehe und verzweifle.
Ja.
Weil was ist die Alternative? Ich kann ihn nehmen, in den Sitz pressen und ihn mit Gewalt anschnallen. Das will ich nicht.
Ja, das ist schwierig.
Weil er hat so viel Kraft, dass er sich so wehrt und dann geht er voll in die Emotion. Ja. Jetzt ist es so, dass ich mir denke, okay, wir machen wenn, dann.
Ja.
Wenn du dich hinsetzt, bekommst du das und das. Das versteht er, aber nicht immer.
Ja, das stimmt.
Also dafür muss ich mir Zeit nehmen. Und was ist eine gute Wenn, dann? Was ist eine gute, was ist eine
Da gehe ich ein bisschen auf Ablenkung, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir gibt es gerade so in Straße nach Hause kommen, das sind für mich so schwierige Übergänge aktuell, gibt es bei mir unverhandelbare Sachen. Also zum Beispiel den Schlüssel habe nur ich. Ich habe nie angefangen, meinem Sohn den Schlüssel zu geben, weil er uns einmal fast das Stiegenhaus runtergefallen wäre und unten kommt man nicht dazu. Da bin ich dann draufgekommen, das ist echt blöd. Ja. Also das ist einfach eine Situation, die ich nicht mag und meine Freundinnen sagen auch, Gott sei Dank tust du das nicht, weil ich stehe circa 2 Stunden gefühlt vor der Tür und komme nicht rein, weil mein Sohn oder Tochter einfach stundenlang die Tür aufsperren wollen. Und das ist so eine Sache, das würde ich nicht packen. Also I just don't do it. Und er weiß einfach, die Schlüssel sind meine Sache und das ist bei mir und das ist so unverhandelbar. Und umso öfter er das hört, umso weniger will er es irgendwie. Aber manche Situationen gehen halt überhaupt nicht über in dieses Unverhandelbare. Vielleicht habe ich es auch zu schwammig angesetzt, ich weiß es nicht, aber zum Beispiel in den Kindersitz selber reinklettern.
Ja.
Das will er jetzt immer selber machen und er findet es urlustig, dann wieder rauszuklettern.
Ja, ja, eh.
Und da sind wir dann so Situationen wie bei dir, dass ich halt echt manchmal bei allen möglichen Autotüren rundherum laufe und mir denke so, boah, hoffentlich sieht mich jetzt niemand, wie ich da versuche, mein Kind in meinem Auto unter Kontrolle zu bringen. Das kann schon manchmal crazy werden. Und beim Auto aussteigen darf er nicht selber. Also da hebe ich ihn raus und das ist quasi auch unverhandelbar und das nimmt er an. Und das denke ich mir so, why?
Keine Ahnung. Also sie
wissen, dass sie angeschnallt werden und dann Ruhe geben müssen. Und er liebt seinen Autositz und ist dann urgerne drinnen. Aber ja, bis wir es soweit haben, ist manchmal ein Hustle. Aber gut.
Ja, also wir hatten das schon, dass er sich während der Fahrt abgeschnallt hat.
Spannend.
Die Tür aufzumachen.
Spannend.
Auf der Höhenstraße.
Okay, super.
Das fand ich auch richtig angenehm.
Aber eigentlich toll, dass er das schon kann, muss man ehrlich sagen.
Ja, eben. Aber ich meine, ist der...
Ich bin dann auch immer so wahnsinnig. So, wow, wie cool. Also nein, ich muss jetzt streng sein.
Ja. Also ich sag's ihm, man versucht ja viel zu reden. Ja. In solchen Situationen habe ich dann gesagt, okay, nein, das geht gar nicht. Ich muss jetzt stehen bleiben, weil ich muss dich anschnallen. Mhm. Dann wollte er aussteigen und so weiter. Das ist dann wieder, weißt du, wo ich mir denke, du bist ja dann auch müde und das sind alle Situationen, die ich eben schwanger, müde, genervt, alleine machen muss. Ja. Und da, es sind dann eine sehr gute Freundin von mir, hat dann gesagt, naja, überleg dir, was sind die Dinge, wo du verhandeln musst und wo nicht. Ja. Und deshalb gibt es seitdem wir Mund, Hand, Fuß hatten, das ist sicher 2 Monate her, Eis zum Frühstück.
Witzig.
Es ist so. So lange und jetzt ist die Packung endlich leer, jetzt gibt es kein Eis mehr zum Frühstück und jetzt ist es okay, weil jetzt will er es nicht mehr, weil er hat gesehen, dass er es aufgegessen hat.
Ist sehr spannend.
Aber ich hatte keine Lust, mich jeden Tag zu streiten, dass er Eis will oder nicht, weil er zieht sich ja dann als Konsequenz, als Bestrafung nicht an, um mir zu schaden natürlich, weil er grantig ist, dass er nein ist, weil er nicht versteht, warum. Warum
glaubst
kann
du,
er
dass
er
sich
essen?
Einfach weiterhandelt? Ich habe nämlich versucht zu überlegen, ob sie wirklich etwas aus Konsequenz heraus tun. Und ich glaube, sie sind dann einfach in diesem Zustand und alles, was danach kommt, wird verweigert.
Ja, ja, eh. Ja, und das beginnt aber dann nach dem Essen, gehen wir dann Zähne putzen oder Schuhe anziehen oder wir gehen und es ist dann alles nein.
Ja.
Und dann nein und dann werfen wir und dann werden alle Spielsachen ausgeräumt und Dings. Es ist einfach richtig trotzig. Ja. Also, wo ich mir denke, okay,
ein
Gefühl oder sein...
Also unsere Themen sind schon nach 1-2 Minuten vorbei. Also ich glaube, we're just getting there. Ja. Ja, bei uns ist zwar krass und dann wuff und es zickt irgendwie aus, aber es ist eigentlich recht schnell wieder eingefangen.
Ja.
Und es ist zwar bei mir klare, liebevolle Grenzen und dann ertragen, dass er sich halt darin jetzt nicht wohlfühlt, aber ihm halt das Gefühl geben, ich bin da. Oder eben ein bisschen eine Ablenkungsmanövergeschichte. Mhm. Damit fahre ich aktuell ganz gut. Aber ich glaube, es ist erst am Anrollen. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Ja, ich dachte nämlich auch, hey, cool, wir haben eigentlich gar nicht so eine schlimme Autonomiephase, was alle schon wieder reden. Ja,
und dann
so ein paar Wochen später so, oh, das ist Autonomiephase. Okay. Verstehe.
Am Anfang fand ich es ja richtig süß, weil er so, so reingeschaut hat und jetzt denke ich mir so, oh Gott, das wächst an zu irgendwie etwas, was ich nicht mehr kontrollieren kann.
Und das Ding ist dann Autonomiephase halt auch gegenüber anderen Kindern und dann wird es schwierig.
Ja,
dann
okay.
Setzt man sich, oder für mich ist es schwierig, mich dann auseinanderzusetzen, wie viel Grenze muss ich in der Öffentlichkeit meinem Kind zeigen, was er vielleicht mit mir dürfte. Weißt du, was ich meine?
Okay, ja, das verstehe ich. Weil, also bei mir ist schon so Schutz anderen Kindern gegenüber, da habe ich ja durch das Beißen schon ein bisschen Erfahrung. Das war ja bei mir eine Zeit lang schon vor der Autonomiephase Thema. Ich glaube, es hat beim Zahnen begonnen und es ist dann irgendwie einfach eskaliert, dass das halt einfach eine Fähigkeit war, die er gelernt hat. Und da sind wir jetzt Gott sei Dank raus. Aber da glaube ich schon, dass vielleicht auch beim Spielen und Raufen denke ich mir manchmal so, boah, das wäre jetzt fast schief gegangen oder das hätte anders ausgehen können.
Ich habe es jetzt unlängst erlebt im Park, dass halt ältere Kinder, die, weiß ich nicht, zwei Freundinnen, die halt spielen, die, weiß ich nicht, zwischen 4 und 5 sind oder so. Und ein was weiß ich, Schaukel oder Hutschdings verwenden.
Mhm.
Und dann mein Sohn das verwenden will. Und sie sagen, nein, geh weg, wir spielen hier. Das versteht er nicht. Ja. Und er wehrt sich dann, indem er einfach dann, weiß ich nicht, ich glaube, er will ein Dinosaurier sein und schreit halt da. Er schreit sie einfach an. Und dann beginnen die zu weinen. Ja. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, wer hat denn jetzt den Fehler gemacht? Was muss ich meinem Kind sagen?
Also ich fand sie auch den Eltern.
Was ist denn so gerannt kommen?
Jetzt sind wir eigentlich bei der spannendsten Situation. Spielplatzprotokoll.
Gott, ich war gestern schon so genervt und mir dachte, ich gehe nie wieder.
Ja, es gibt manche Tage, wo es ureasy geht und alle nebeneinander spielen und so parallel spielen, das ist super. Und dann eskaliert es manchmal total. Und also ich schreite ein, wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand tut irgendjemandem weh. Da bin ich einfach mal kurz dazwischen. Aber wie machst du es dann, wenn, ja, ich weiß nicht, mehr Leute involviert sind? Geh mal so eine Situation durch. Wie bist du dann weitergegangen nach der Dino?
Naja, also ich habe das gesehen, ja. Und er hat ja nichts gemacht. Er ist einfach dort gestanden und er hat mir so leid getan, weil ich gesehen habe, er versteht nicht, warum die ihn wegschicken.
Ja.
Und das tut mir leid, ja. Weil ich mir denke, okay, er muss es aber lernen.
Also hingegangen so, hey Leute,
ich hab raus sie fort.
Aber das ist schon auch ein Drang, wo man sich denkt, eigentlich will man sich einmischen.
Dein Kind ja beschützen.
Ja, und ich habe für mich beschlossen, so ich erziehe keine anderen Kinder. Dann hast du nur die anderen Eltern, das geht einem dann erst irgendwie am Geist. Also ich versuche, mein Kind anzusprechen. Ich habe mich entschuldigt, das erinnere ich mich jetzt in der Phase, wo halt vielleicht irgendwas passiert ist. Da habe ich gesagt, hey, es tut uns voll leid, er kann seine Kraft noch nicht einschätzen und er hat jetzt gerade die und die Phase oder sowas, wenn es ein älteres Kind war und das schon versteht. Ja. Bei den anderen habe ich gehofft, dass die Eltern irgendwie kommen und das Kind trösten, weil es ist auch nicht meine Baustelle, ein anderes Kind zu trösten.
Ja, also, ja.
Schlimm ist es, wenn die Kinder so echt, echt klein waren und die Eltern so voll noch überfordert waren. Kennst du das, wenn du so das Gefühl hast, so ihr seid zum ersten Mal am Spielplatz?
Ja, und da bin ich dann immer gegangen.
Ja, also Hunger Games noch.
Ja, aber das Ding ist, gestern war es dann so, dass dann...
Oder wenn andere Eltern dann mein Kind maßregeln, da sage ich schon so, stopp, also, sie bleiben bitte bei ihrem Kind, ich bleib bei meinem Kind.
Ja, das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber ich
glaube, das habe ich schon öfter gehabt.
Ich aus, dass das niemand wagen würde.
Ja, manchmal bin ich nicht ganz nah bei meinem Sohn dran, weil ich ihm schon sehr viel Freiraum gebe, so gerade Sandkiste und so weiter. Und ich glaube, die Eltern wissen dann nicht, dass ich 2 Meter daneben sitze. Ich habe ihn immer unter Beobachtung. Also ich bin auch nie am Handy oder sowas, wenn ich am Spielplatz bin. Das habe ich mir für mich geschworen, weil ich sonst abdrifte. Ich habe ja manchmal so Hyperfokus. So, wenn ich was lese, dann bin ich voll drinnen. Oder wenn ich ein Buch mitnehmen würde oder so. Deswegen echt Konzentration auf meinen Sohn. Und da habe ich das Gefühl, dass manche Eltern dann irgendwie schon auch mein Kind angesprochen haben und das wollte ich nicht. Also da habe ich dann ganz klar Grenzen aufgesetzt und bin weggegangen. Und wenn andere Kinder mein Kind beschimpft haben oder wenn irgendwo die tätlich geworden sind, dann habe ich schon mit ihnen kommuniziert. Das ist schon klar.
Ja, ich meine, es ist schon so in dieser Situation gewesen am Spielplatz, dass die dann durch dieses Anschreien begonnen haben zu weinen. Ja. Und natürlich das Kind, das weint, ist immer das arme Kind.
Ja.
Und ja, dann ist das Kind gekommen, hat geweint, hat gesagt, der Bub geht dann nicht weg und Dings und bla bla bla. Und die hat das ihrer Mutter erzählt, die neben mir gesessen ist.
Ja.
Und dann ist die Mutter gleich hingegangen und so weiter. Und ich war dann eben so grantig, weil ich das genau beobachtet habe, sie hat es nicht beobachtet.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, er hat nichts gemacht, er ist dort nur gestanden. Mhm. Und das habe ich sehr dezidiert gesagt, ja. Woraufhin sie dann zu ihrem Kind gesagt hat, er macht ja nichts. Mhm. Wo ich mir denke, also natürlich, jedes Kind ist anders und jedes Kind hat andere Grenzen. Aber es ist dann halt natürlich, ich glaube, es kommt die Schwierigkeit dann da rein, weil ich habe dann eine Situation beobachtet mit derselben involvierten Mutter und es ging dann um einen Bub.
Mhm.
Die waren schon alle älter. Und dieses besagte Mädchen dürfte auch sehr emotional sein und hat dann wieder begonnen zu weinen, weil sie gesagt hat, der Bub hat sie angespuckt.
Okay,
woraufhin die Mutter, die dann mit einer anderen Mutter dort gesessen ist, als der Vater von diesem Bub kam, gesagt hat, du, wir müssen mit dir reden. Mhm. Wo ich mir denke, also entschuldige, das hat so für mich schon so belehrend geklungen, wo ich mir gedacht habe, das packt ja schon mal nicht.
Du, aber das gibt's ja auch in andere, also ich finde, es gibt's im Kindergarten, es gibt in Kindergruppen, wir haben Musikschule, es gibt einfach Eltern, die sich da stärker einbinden wollen und ich weiß nicht, irgendwie sehr viel darüber reden wollen, wo jetzt gerade irgendwie die Kinder stehen und denken, das bin ich nicht und werde es wahrscheinlich auch nicht sein. Ich glaube, dass das alles ganz normale Kleinkindentwicklung ist und dass man nicht immer alles kommentieren muss. Das ist mein Stand der Dinge. Und genau wissen wir es ja nicht, was jetzt in den Kindern vorgegangen ist. Das heißt, ich glaube, wenn man bei ihnen irgendwie so ein Hütchen drüber stülpt mit, das war jetzt Wut, Trauer, Hass, werden sie es auch nicht selber aus sich heraus entwickeln. Wenn sie weinen, können wir sagen, du bist traurig oder du ärgerst dich. Aber in solchen Situationen,
vor allem ist es immer das Ding, ich denke mir dann immer, okay, ja, kann sein, dass dann...
Oft geht es halt um Aufmerksamkeit, glaube ich.
Ja, ich glaube, es geht tatsächlich um die eigenen Grenzen, weil das Ding ist, okay, du siehst dann vielleicht ein Kind, in dem Fall meinen Sohn, der schreit, das andere Kind weint, ja.
Ja.
Aber ich habe genau gesehen, dass er ja nur geschrien hat, weil eine Reaktion von dem anderen Kind war.
Ja.
Er geht ja nicht hin und schreit sie einfach so wahllos an. Und das ist dann, finde ich, am Spielplatz insofern sehr, sehr schwierig herauszufinden, weil kein Kind, glaube ich, böswillig hingeht.
Also ich glaube, wenn mein Kind jetzt das gewesen wäre, das dann geweint hat, hätte ich eher gesagt so, ja, der Bub hat geschrien.
Ja,
So, ich versuche es eher zu beschreiben und das habe ich nämlich auch ganz cool im Pickler Spielraum gelernt, dass es manchmal gar keine Interpretation braucht. Dass man einfach sagt so,
ja, das kommt mir
der Bub hat gerufen und was hast du gehabt? Dann können die Kinder vielleicht sagen, ich habe mich erschreckt oder ich hatte Angst oder was auch immer. Wenn sie noch nicht sprechen können, dann haben sie verstanden, dass das Kind geschrien hat und dass da jetzt nichts ist, wovor man sich fürchten muss. Also ich glaube, dass da schon viel von den Eltern und deren Reaktionen abhängig ist, wie man dann weiter eskaliert.
Ich bin halt sehr flexibel und denke mir halt dann...
Reiß dich zahm.
Selbst wenn mein Sohn geschubst wird oder so irgendwas, ja, dann versuche ich ihm irgendwie klarzumachen, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ja. Du kannst es nicht verstehen wahrscheinlich oder wie auch immer, aber nicht jetzt irgendwie verurteilend oder abwertend zu sein.
Also ist ja witzig, wenn man dabei ist, ist es was ganz anderes, als wenn man nicht dabei ist. Also ich hatte zum Beispiel Situation, dass mein Sohn Anfang des Jahres gebissen wurde und dass ich ihm dann schon zu Hause so ein bisschen im Rollenspiel erzählt habe, dass man da Stopp und Nein sagen kann. Und das dürfte auch dann funktioniert haben. Also ich glaube, dass sie da schon so ein bisschen mehr verstehen, wie sie sich lernen zu schützen. Also ich glaube schon, dass man da als Eltern Einfluss nehmen kann. Aber ob sie Angst haben oder ob sie einen Stress entwickeln oder so weiter, das kann man, während man nicht anwesend ist, halt nicht üben. Da muss man darauf vertrauen, dass die Pädagogen es entwickeln. Und ich glaube auch, dass eben so harte Reaktionen wie Hauen, Beißen, Kratzen einfach auch eine Form des Selbstschutzes ist.
Ja,
und dass man auch nicht alles da so aufbauschen muss, sondern weil die Kinder halt sagen, sie sind überfordert oder sie haben einen Stress oder, wie ich auch schon öfter erlebt habe, es kommt halt ein Kind zum 50. Mal zu ihm und er will seine Ruhe.
Ja,
und
dann, ich sage, also es geht um
es ist ihre so banal. Ja, und es ist auch schön, dass sie das entwickeln können, halt auf ihre Art und natürlich muss man andere Kinder schützen, aber ich sage dann auch manchmal du, relativ laut, ich verstehe, du willst jetzt alleine spielen.
Ja,
und gebt dadurch dem anderen Kind halt auch das Gefühl, dass er jetzt seine Ruhe will.
Ich bin da nicht so nett. Ich sage dann immer, das andere Kind will das halt nicht. Das ist aber auch eher,
ist aber auch okay.
Aber das ist subtil gemeint, dass dieses Kind das und das nicht will und dass das eigentlich nicht okay ist.
Du disst eigentlich.
Ja, ich disse eigentlich schon, ja.
Ja, aber ich finde es auch okay, dass man beschreiben kann, dass das Kind halt gerade was anderes will. Du kannst ja auch sagen, das Kind will jetzt aber nicht, dass du deine Ruhe hast. Okay,
ja, sag dann meistens, gut, das Kind will anscheinend nicht mit dir spielen.
Ja.
Aber dann fühlt sich meistens die Mutter schlecht, das sehe ich. Wie auch immer, ja. Es ist
das ist urspannend. Okay, das heißt, wir sind
wieder mal abgedriftet.
Ja, wir sind bei Spielplatzprotokoll abgedriftet, weil es ist schon ein eigenes Universum.
Zusammen trotzdem. Mhm. Die Grenzen, die sie ja mit uns testen, lernen sie, wie sie damit umgehen, um das dann in ihrer Umwelt mit anderen auch auszuprobieren und zu schauen, okay, oder zu sagen, das ist okay.
Mhm.
Das ist.
Aber deswegen sind solche Safe Spaces sehr wichtig und ich glaube, dass wir einfach Safe Space Number One sind. Ich glaube aber trotzdem, und das merke ich jetzt ganz stark, dass Kindergarten einfach auch ein richtiger Safe Space geworden ist. Und das habe ich jetzt auch gesehen, als er jetzt nach einem Monat Pause zurückgekommen ist und sich dort wohlfühlt und entspannt ist. Es ist sicher eine andere Entspannung als mit mir. Das ist schon, glaube ich, ein Unterschied. Aber ich finde es schön, dass sie sich auch lernen, woanders wohlzufühlen. Und bei meiner Mutter zum Beispiel, Das glaube ich schon, dass sie da auch solche Aufladestationen haben mit eben den Pädagoginnen, mit denen sie sich gut verstehen, mit den Großeltern und so weiter. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ah ja, und dass sie auch anders agieren mit anderen Erziehungsberechtigten. Das finde ich schon spannend, weil bei meinem Mann sind viel weniger Autonomiephasenausbrüche bisher gewesen.
Ja, ganz klar bei uns auch. Aber wie war das so? Ihr wart ja sehr lange auf Urlaub, ressourcentechnisch, und du hast gesagt, ihr fangt jetzt so an mit der Autonomie. War das von deinen Ressourcen her dann besser, weil ihr zu zweit wart? Oder?
Unterschiedlich. Also ich glaube, dass wir waren eine Woche in der Steiermark. Also eine Woche war er schon in Wien nicht mehr im Kindergarten. Da hat meine Mutter immer wieder geschaut und wir haben mit Babysitterzeiten überbrückt, wo ich noch berufliche Termine hatte. Das ist richtig gut gegangen. Da war ein bisschen eine, ich würde mal sagen, aggressivere Phase in Richtung Hauen und Beißen. Dann waren wir eine Woche in der Steiermark bei meiner Schwiegerfamilie. Das war eine total easy Phase und es waren ganz viele Kinder in einem recht großen Anwesen meiner Schwiegerfamilie. Und das war halt super cool. Das war wie so Urlaub auf Flandern. 15 Kinder, die irgendwie in unterschiedlichsten Abständen durch die Gegend laufen. Und du weißt ja auch, wo das geografisch ist. Und das sind halt große, grüne, satte Wiesen. Und es war total lässig. Einfach wirklich Wald und Spielplatz und Sommerurlaub. Und ich glaube, dass sich das mit den anderen Kindern irgendwie gut entschärft hat, weil wir alle irgendwie Familie sind und gewisse Situationen irgendwie gut aufgefangen haben. Es waren auch alles sehr entspannte Mütter und das war für mich lehrreich, weil ich habe auch gesehen, dass andere Burschen auch so krass drauf sind. Und das war für mich wirklich eine heilsame Woche, weil ich mir gedacht habe, ich habe den einzigen Rowdy, weil ich so wenig Vergleich hatte. Und dann ist halt so heiß hergegangen und ich habe einfach auch gemerkt, wie andere Mütter damit umgehen. Ich habe dadurch auch Entspannung gelernt und da wieder einfach die Einladung zu unseren Babytreffs. Ja. Es zahlt sich einfach aus, gleichaltrige, unterschiedlich geschlechtliche Freunde zu haben im Babyalter für den eigenen Sohn, die eigene Tochter. Weil man einfach sieht, jeder hat seine unterschiedlichen Entwicklungsschritte, jeder hat seine Abstufungen von auch der Autonomiephase etc. Also die herzliche Einladung zu unseren Babytreffs zu kommen, das geht jetzt eh bald los im Oktober und sucht euch da echt eure Crowd oder sei es Babyturnen oder sei es was anderes, das bieten wir nicht. Also nur, dass wir nicht glauben, sie machen jetzt alles. Nein, aber einfach gleichaltrige Freunde und Eltern, damit man einfach Reaktionen lernt und auch nur die Eltern, die einem gut tun. Und dann war aber gemeinsamer Urlaub im Ausland. Da ist schon, ich würde sagen, die Ressourcen meines Mannes und mir beansprucht worden, weil er uns dann so exklusiv hatte an einem Ort, wo er sich noch nicht ganz ausgekannt hat. Und da gab es schon Situationen, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt ins Hotelzimmer, weil es einfach die angenehmste Situation für uns alle ist.
Ja.
Das ist einfach dieser Safe Space. Und wir haben es auch manchmal sehr laufen lassen, also im Sinne von lange Abendessen gewesen, viel unterwegs gewesen. Und dann ist halt Hitze, dies und das. Und ich glaube, da kamen erst die ersten Wutausbrüche dann auch richtig raus. Und dann waren zwei Wochen, die ich mit meiner Mutter in Tirol verbracht habe. Und da war eine davon Homeoffice. Die hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Da hatte ich echte Bauchweh davor und habe auch mit meiner Mutter sehr offen darüber gesprochen, dass ich echt Bauchweh habe, ob das alles so funktioniert. Ich im selben Haus, in einem anderen Zimmer, einen sehr nähesuchenden Toddler, der eben durch solche Phasen begleitet werden will. Und das war, glaube ich, so ein bisschen Peak. Ressourcen, Anspannung und Stress. Aber ich glaube, ich habe mir viel Druck auch davor umsonst gemacht.
Ja.
Und da habe ich halt einfach gehofft, so wie soll das sich alles ausgehen und kann ich meiner Mutter diesen Zustand gerade so zutrauen? Und ich glaube, das kann ich jetzt unseren Hörerinnen mitgeben. Man kann der Betreuungsperson mehr zutrauen, man kann seinem Sohn mehr zutrauen und der Sohn, die Tochter sind auch mit anderen Personen nicht so krass in der Autonomiephase wie mit einem selbst.
Ja, total.
Und gönnt euch auch einfach diese Pause und sei es fürs Arbeiten. Das klingt jetzt zwar blöd, aber es ist dann auch eine physische Pause, die einfach gut tut.
Ja, urspannend. Also das fand ich einfach schön, dich ein bisschen aus der Ferne zwar zu begleiten, weil ich mir das ja nicht so wirklich vorstellen kann, in einer Autonomiephase dafür zu arbeiten, ja, und das so zu trennen. Und deswegen fand ich spannend, als du gesagt hast, ja, ihr seid auf Urlaub, es ist ja eigentlich ein total entspanntes Setting, ihr habt euch die Zeit bewusst auch so lang genommen. Und ich finde es gut, dass du die Möglichkeit hattest, im familiären Umfeld abzuschalten. Also ich finde auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, andere Kinder zu sehen, andere Eltern zu sehen, einfach warum wir das auch machen, was wir tun, einfach, dass man sich nicht alleingelassen fühlt, sondern dass man weiß, es gibt eine Community, es gibt da irgendwie einen Zusammenhalt und es geht anderen auch so.
Voll. Das ist nämlich, kurz, dass ich einhake noch und dann lasse ich dich ganz plaudern, weil du kannst das, glaube ich, viel besser auch einordnen, dass ich gemerkt habe, dass ich mich automatisch zurückgezogen habe. Und das sollte man echt nicht tun, weil es geht einem dann auch echt nicht gut. Und ich habe dann echt gemerkt, dass ich mein Kind angefangen habe zu schützen, weil ich mir gedacht habe, so, wir müssen uns jetzt einfach irgendwie fernhalten von anderen und das ist eigentlich genau das Blödeste, weil er muss ja lernen, wie er mit solchen Situationen umgeht. Ich muss lernen, wie ich mit solchen Situationen umgehe und das kannst du halt nur im Biotop.
Ja,
und deshalb geht raus, diese Phase endet viel früher, als man glaubt. Sie wird dann vielleicht auch wieder anders oder nochmal härter zurückkommen, aber jede Phase geht auch irgendwann mal wieder vorbei und es ist wichtig, dass euer Kind lernt und dass man spielerisch auch irgendwie anfängt, ihm diese Grenzen oder ihr diese Grenzen näher zu bringen. Und das ist total wichtig.
Ja, ja. Aber was mir einfach sehr, sehr geholfen hat, ist eben, so wie du sagst, rauszugehen und auch, wenn es alleine ist, wenn es, ich war im Sommer zum Beispiel mit meinem Sohn ganzen Tag allein im Bad.
Schön.
Ja, weil ich mir gedacht habe, ich zu Hause drehe ich sowieso durch
ja.
und was sollen wir da machen? Einfach zu sehen, wenn man andere Eltern beobachtet, dass es anderen Eltern auch so geht, dass es offene Eltern gibt. Es gibt Eltern, die einem dann irgendwie einen Blick zuwerfen, der einfach nur zeigt, ja, ich weiß, ich kenn's, oder
geht vorbei,
liebvoll, oder wie auch immer,
so, I feel you,
ein
ja.
Paar oder sonst irgendwas.
Es gibt auch die anderen, und von denen haltet ihr euch bitte fern.
Ja.
Weißt du, weil es bringt nichts, es bringt euch nur noch mehr Druck, und wenn euch etwas nicht gut tut, dann schotet euch auch echt ab, weil es bringt nichts.
Voll.
Blöde Kommentare oder blöde Tipps oder auch nur irgendwie ein Gefühl, das euch nicht gut tut, lasst es. Einfach nicht tun.
Ich habe dich da, also da habe ich dich dafür bewundert, dass du das einfach so easy angenommen hast, dass jetzt so lange kein Kindergarten ist, weil bei uns ist ja durchgehend geöffnet gewesen. Es gibt nur einen Tag im Sommer, an dem zu ist. Und dafür war ich dankbar, weil das war mein Ressourcenthema, wo ich sage, okay, ich habe
aufladen.
Die Möglichkeit. Aber dann habe ich mir auch gedacht, okay, wurscht, neuer Tag, neues Glück sozusagen. Es ist dann immer so, 50-50, stehen wir gut gelaunt auf oder eher schlecht gelaunt auf. Das kommt dann darauf an, wann er aufwacht und wie viel Uhr steht. Bla, bla, bla.
Ist ja auch von Kindergarten zu Kindergarten.
Voll,
unterschiedlich.
Ich wollte halt,
Familie zu Familiensituation.
Aber ich wollte bei diesen über 30 Grad nicht, dass er im Kindergarten sitzt. Also, und dann fahre ich lieber um 10 ins Bad.
Ja.
Und wir hatten schöne Momente, aber natürlich gab es diese Autonomiephasen und ich war alleine und habe mir gedacht, ich bin da 8 Stunden im Bahn, ja, und ich wollte einfach nur schlafen und dann nach Hause fahren und dann Sonnencreme eingeschmiert, man muss duschen gehen und alles abwaschen, Essen machen, wann kochst du? Ich habe mir echt gedacht, na, also, und es war nur ein Tag vereinzelt, ja, oder vielleicht zwei hintereinander, ja, deswegen fand ich das.
Aber da habe ich dich eh bewundert, also das ist schon auch ressourcentechnisch krass, ohne schwanger zu sein.
Ja gut, ihr wart's. Ich habe dich bewundert dafür, dass ihr euch so viel Zeit vom Kindergarten aufgewählt habt. Ihr hatte ja nicht zu, ihr wart ja auf Urlaub auch bewusst
also
so lang.
Wir haben 3 Wochen Schließzeiten, das war vom Kindergarten aus. Weil was bei mir aber das Thema war, ist, dass es so sehr Sammelgruppe-mäßig war.
Ja.
Und dass ich einfach gemerkt habe, es tut ihm gerade nicht gut. Wutausbrüche und andere Situationen sind einfach mehr geworden. Dann ist auch eine der Pädagoginnen, hat Job gewechselt, also die ist nicht mehr Ansprechperson für ihn gewesen. Und ich glaube schon, dass das für mich auch irgendwie was ins Rollen gebracht hat, dass ich mir gedacht habe, ich möchte diesen Circle jetzt mal durchbrechen und ich brauche auch eine Pause. Ich bin echt in den Kindergarten gegangen und war schon müde, als ich angekommen bin.
Ja, volles Ressourcenthema.
Und da habe ich mir gedacht, es unterstützt mich gerade nicht. Auch wenn dort nur liebe Menschen sind und sich bemühen in dem Rahmen, in dem es geht, war das für mich nicht mehr die Möglichkeit. Ja. Sammelgruppe, das ewig lange im Garten. Ich habe ihn manchmal abgeholt und ich habe nicht genau gewusst, wo er jetzt ist, weil irgendwie 50 Kinder da gemeinsam spielen. Das ist für mich nicht die optimale Betreuung eines Einjährigen gewesen.
Ja.
Und ich habe das für mich so stark gespürt, dass ich dann gewusst habe, so, ich muss da jetzt irgendwie eine Unterbrechung machen. Ich habe mit meinem Chef geredet. Wir haben geschaut, dass ich eben 1,5 Wochen in Wien noch gut hinbekomme und beruflich aktiv sein konnte. Ich bin ja auch jemand, der nie ganz abschaltet, was für mich auch nicht schlimm ist. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne noch nebenbei irgendwie die E-Mails checke, das nicht ganz alles erschlägt. Das war ich auch schon immer. Also gibt Menschen, die das echt brauchen, so 100% abzuschalten. Ich brauch's nicht und mir geht's angenehmer dabei, wenn ich weiß, was sich so circa noch tut. Und dann eben dieses langsam wieder Ankommen mit dem Homeoffice in Tirol, das war eine gute Taktik. Also insgesamt haben wir uns fast 4,5, 5 Wochen rausgenommen in unterschiedlichen Konstellationen. Das habe ich so echt noch nie gehabt. Und es war jetzt für meinen Sohn notwendig, aber es war auch für mich notwendig. Habe ich echt gebraucht.
Wenn wir jetzt nochmal oder an diese ganzen Schilderungen, die ich extrem spannend finde, was ist so dein Recap, Autonomiephase bisher? Also nicht Recap, vielleicht mehr so, was sind deine Tipps, die du oder Tricks, die du für dich abgeleitet hast?
Ja, also ich bin echt kein Erziehungsratgeber, deswegen fange ich mal bei mir in der Mutterrolle an. Sehr offen mit Betreuungssituationen zu besprechen, wie man sich fühlt und wo man gemeinsam hinkommen kann. Also seid auch offen mit Kindergartenpädagogen und Direktorinnen, wo ihr glaubt, wo ihr steht, wo ihr Entwicklung seht und wo ihr bestmöglich mit eurem Kind arbeiten könnt, weil das ist alles eine Phase und das sind alles Entwicklungsschritte und es ist alles normal. Also seht euch da irgendwie als Sparing-Partner und nicht als jemand, der etwas falsch macht. Das war für mich am Anfang irgendwie so stark, dieses Gefühl, ich mache was falsch oder ich versage als Mutter. Nein, ganz im Gegenteil, umso wilder euer Kind ist und umso ärger es für euch jetzt wirkt, dass etwas ausgedrückt wird, umso wohler fühlt er sich bei euch oder bei anderen. Das ist vielleicht manchmal irgendwie komisch in dieser Erwachseneneinordnung zu spüren, aber das ist echt, glaube ich, offene Kommunikation mit anderen Betreuern, mit einem Netzwerk und auch mit Freunden. Das finde ich ist das Wichtigste und da habe ich mich echt gut öffnen können mit Menschen, wo ich das auch das Gefühl habe, dass das gut aufgehoben ist. Dann aber auch eine klare Abgrenzung bei Menschen, wo ich mich nicht wohlfühle. Das ist jetzt halt einfach dann nur noch ein Stehsatz oder ein kurzer Kommentar. Und der beste Tipp über den Sommer war einfach lernen zu atmen. Ja, durchzuhalten mit eurem Kind und für euch. Und einfach selber Möglichkeiten zu lernen, wo man sich selbst regulieren kann. Bei mir ist zum Beispiel auch einfach mal ins Auto zu setzen, wenn er dann im Sitz ist. Ich halte dann manchmal seine Hand rechts und wir hören gute Musik und wir fahren einfach durch die Gegend. Und es bringt uns beide irgendwie runter. Und vielleicht gibt's auch solche Möglichkeiten für euch. Manchmal ist es auch ins Wagerl setzen. Sie haben ihren Safe Space und sie können Dinge anschauen. Und wenn es wirklich nicht anders geht, ist es vielleicht auch einfach gut zu sagen, ich brauche jetzt kurz eine Pause von meinem Kind. Und du sagst deinem Mann FaceTimen. Es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, wo man sagt, ein Großelternteil einbinden und einfach auch mal eine kurze Pause zu haben, weil es ist intensiv und es ist eine krasse Zeit. Und einfach auch darauf zu achten, dass seine eigenen Ressourcen aufgeladen sind und funktionieren.
Ja, also das Ressourcenthema ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das merke ich, dass das immer wichtiger wird. Also ich meine, ich glaube, wenn man einen Job hat, der einem sehr viel Spaß macht und wo man sich ja auch einbringen möchte oder so wie in meiner Situation schwanger ist und einfach andere Dinge auch da sind, man blendet es, also ich blende es eh viel zu viel aus, viel mehr als mir lieb ist. Aber jetzt, so während du...
Ich werde dich jetzt einfach dauernd daran erinnern und alles mögliche fragen.
Ich hoffe, dass ich erinnert werde durch das ganze Kicken, das jetzt zunimmt.
Oh, wie süß.
Und ich mir denke, ja, stimmt, ja, es lebt etwas in mir.
Ja.
Aber dir zuhörend habe ich mir auch so ein paar für mich so Tipps, die oder sagen wir, wie sagt man, Coping-Strategien und Themen irgendwie zurechtgelegt, wo ich mir denke, weil ich bin, so wie du gesagt hast, oder schon öfter erwähnt, dass du eine temperamentvolle Person und ich verliere mich oder ich verliere mich in meinen Emotionen dann auch von meinem Kind, ja. Was ich nicht cool finde, was mir auch sehr leid tut, aber ich würde sagen, so in dieser Autonomiephase, dass man auch seinem Kind die eigenen Grenzen zeigt, weil auch Eltern haben Grenzen und dass, wenn, so wie ich zum Beispiel, wo ich nicht stolz drauf bin, wenn ich ihn dann mal anschreie oder gemeinsam mit ihm schreie, weil ich nicht mehr weiter weiß, einfach nach 8 Stunden zusammenpicken, dass ich dann, wenn die Situation abgekühlt ist, mich auch hinsetze mit ihm und mein Verhalten erkläre und ihm sage, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe, das war, weil. Es ist ganz egal, ob er versteht, was ich sage, aber dass ich möchte ihm das Gefühl geben, dass er das nicht verdient hat und dass er nichts dafür kann. Das andere ist, dass ich mir denke, ich versuche diese Glaubenssätze, wenn man sie so unter Anführungsstrichen nennen möchte, immer wieder mir auch in ruhigen Phasen vorzusagen oder mich daran zu erinnern, dass die Dinge, die er durchmacht zu seiner Entwicklung, so wie du sagst, gehören. Das sind alles Entwicklungsschritte, dass das wichtig ist, damit er ein unabhängiger, selbstständiger, selbstkritisch denkender Mensch werden kann.
Ja.
Und versuche, ihn einfach so zu nehmen, wie er ist auch, und weil mich auch jeder nimmt, so wie ich bin, zumindest die Leute, mit denen ich befreundet bin.
Die anderen wollen wir eh nicht.
Ja, ihm einfach klar zu machen, er ist ein total liebes Kind und ich kriege so viel positives Feedback.
Ist der großartig. So. Ich habe ihn ja noch nie in so einem Situation erlebt. Das ist total witzig. Wir verbringen so viel Zeit, aber irgendwie ist es, wenn unsere Kids zusammen sind, noch nie so eskaliert. Das ist ein
ganz anderer Mensch.
Wir sollten einfach viel mehr Zeit verbringen. Ja, ich glaube, wir schaffen aber auch eine Umgebung. Das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp, wo vieles okay ist. Weil wir uns gegenseitig haben, wir vertrauen uns jetzt auch schon, was die Kinder betrifft. Wir sind da voll zusammengewachsen. Das ist so ein bisschen eine, das steht in einem dieser Bücher, die ich erwähnt habe, so eine Ja-Umgebung zu schaffen, dass du gar nicht mehr so viel Grenzen setzen musst und so viel aufzeigen musst und sie eben noch viel selber erforschen. Aber in manchen Situationen dann auch einfach zu sagen, hey, ich bin dafür verantwortlich, dass du geschützt wirst und dass es dir gut geht. Das sage ich dem Lausa auch immer wieder. Hey, ich habe eine Aufgabe und das ist zu achten, dass es dir gut geht.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass man das seinen Kindern klar machen soll.
Weil man macht es ja nicht aus Spaß oder aus Jux. Und ich glaube, dass es langsam fruchtet. Also ich habe das jetzt so mantraartig irgendwie so, wenn Situationen sind, die gefährlich sind. Bei uns wird ja gerade irgendwie der Eingang umgebaut bei unserem Haus. Und da gibt es eben ein paar Stufen, die halt abgerutscht, also wo man halt abrutschen kann. Und wo gerade das Geländer erneuert wird und die Stufen erneuert werden. Und da darf er nicht gehen. Und das hat er jetzt raus. Aber wir mussten da 3-4 Mal durch und es war halt ein Hassel.
Ja, also sie lernen es dann schon. Man muss halt geduldig sein und das ist auch noch so ein Coping, das ich mir für mich mitnehme, einfach sehr viel sich selbst zu reflektieren, reinzuspüren, ist das eine Gefahrensituation, so wie du sagst, oder ist das meine eigene Grenze, die gerade massiv angegriffen wird, weil das ist ein großer Unterschied.
Oder habe ich es mir gerade anders vorgestellt?
Ja, genau.
Das spielt bei mir eine große Rolle. Also. Und das habe ich auch in anderen Beziehungen mit der Erwartungshaltung. Und da lerne ich gerade so, wow, okay, Spiegel in your face. Total. Ich habe echt keinen Bock, das jetzt noch einmal durchzumachen. Ich habe das in meiner Beziehung gerade aufgearbeitet.
Ja, und es ist so, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil das denke ich mir auch oft. Ich bin dann grantig, wenn es nicht nach dem Plan geht, den ich will.
Ja.
Und er ist grantig, wenn es nicht nach seiner Nase geht. Und dann ist es.
Aber er weiß ja gar nicht, wie mein Plan ist. Und ich versuche dann immer irgendwie so runterzukommen und mir vorzustellen, so, okay, er wollte jetzt gerade das und das erkunden. Und er versteht nicht, dass wir jetzt woanders hingehen, was er sich noch gar nicht vorstellen kann, wo dieses anders ist. Und das ist halt schon etwas, was auch heilsam ist und wo ich glaube, dass auch vielleicht bei mir ein bisschen, ja, einfach eine starke Erwartung ist und ich jetzt auf den Business-Kontext bezogen vielleicht auch manchmal 3 Schritte voraus bin und da jetzt auch lerne, ein bisschen mehr zu unterteilen und in Häppchen zu gehen. Ich bin manchmal einfach echt schnell in gewissen Dingen. Und
voll, ja. Also ja, die größte Herausforderung ist Kinder großzuziehen.
Die nächste ist dann Menschen zu führen, finde ich.
Ja, voll, aber da lernt man halt viel. Und was ich mir noch für mich mitnehme, so wie du gesagt hast, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass man so 2-3 Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, die einem dann auch Tipps geben, die einem helfen und unterstützen und das mit einem durchstehen. Ja, weil du hast, also ich denke mir immer, du hast keine andere Wahl.
Ja.
Und das lässt mich ein bisschen ruhiger werden, weil ich mir denke, ich kann noch so viel sudern. Es ist egal, ich muss durch diese Situation.
Total.
Weil mein Kind mit mir ist.
Da sprichst du jetzt noch was Urgutes an, weil ich glaube, dass man manchmal noch gar nicht so klar ist und es den Kindern auch noch nicht so klar kommunizieren kann, was jetzt quasi die nächsten Schritte sind und Ding. Manchmal wachen wir auch gerade erst auf.
Mhm.
Manchmal sind wir selber noch nicht sicher, was es zum Frühstück geben wird. Manchmal ist es auch noch nicht klar, wie sich der Tag ausrollt und was man jetzt wie einpackt. Und da ist ein anderes Menschlein, das da mitwirken will.
Ja.
Und dann kommen halt manchmal irgendwie so Unklarheiten oder Unschärfen von der Elternseite auf einen mitentscheiden wollenden Toddler.
Ja.
Und ich glaube, da clasht es schon noch manchmal. Also vielleicht ist dann doch wieder, und wir sind dann wieder bei meinem Mantra, Vorbereitung is everything. Das hilft schon.
Ja.
und dann mitentscheiden lassen, in dem Rahmen, in dem sie mitentscheiden können. Das ist schon für mich auch so ein bisschen.
Ihnen Autonomie zu geben, wo es möglich ist. Und jetzt so, wir könnten uns eh stundenlang über dieses Thema
unterhalten. Ja, und man sieht, es ist gerade echt brennend.
Wir werden noch mehr darüber sprechen, bin mir sicher, weil die Autonomiephase wird sich entwickeln. Was ich mir dann heute gedacht habe, beobachtend, also ein anderes Kind beobachtend, das gerade aufgewacht ist und sehr verschlafen war, das ist kein Problem, ja. Aber da ist das Kind auch anders, ja. Aber nachdem es nicht schreit, haut, zwickt, beißt oder laut ist, ist das okay. Mhm. Wo ich mir denke, es ist auch ein langweiliger Knopf und das dauert vielleicht 15 Minuten, bis das Kind dann aufwacht. Aber nachdem das gesellschaftlich nicht störend ist, ist es auch okay. Und dann ist immer so, ist ja gerade aufgewacht. Ich ertappe mich ja selber auch, wenn meine Mutter oder wenn ich zu jemandem, zu meinen Eltern gehe und sie fordern und sie fordern von ihm, dass er sie gleich überschwänglich begrüßt. Und ich sage, naja, aber er ist gerade aufgewacht. Ja. Wenn er da schreiend reinrennt und Vasen zerfetzt, dann ist die Konsequenz eine andere. Dann wird, und das denke ich mir.
Auch wieder urguter Punkt. Also so gesellschaftliche Normen.
Ja.
Weißt du, weil manchmal ist einfach das eine gesellschaftlich angesehen und das andere halt nicht.
Ja.
Also ich finde es zum Beispiel auch uranstrengend, wenn andere Kinder mein Kind die ganze Zeit umarmen wollen. Das sehen aber manche Eltern als total süß.
Ja.
Ich weiß aber, dass mein Kind einfach gerne seine Ruhe hat. Mein Kind haut dann.
Ja.
Und das ist aber nicht gesellschaftlich angesehen. Weißt du, ich mache jetzt mal nur so den Vergleich.
Ja, ja. Aber deswegen
wir leben schon sehr stark in gesellschaftlichen Normstrukturen, wie wir als Erwachsene leben. Ich möchte aber mein Kind dabei unterstützen, dass es auch okay ist zu sagen, dass man gerade nicht umarmt werden will. Und ich glaube, dass da schon bei den Eltern öfter mal so Grenzen überschritten werden mit, das war jetzt eh nicht so schlimm. Und ich finde, deine Umarmung ist gleich ähnliche Gewalt, wie ein Hauen sein kann.
Ja, aber da sage ich zum Beispiel, voll, wenn dann die Reaktion ist, dass das Kind haut, ja, weil du gesagt hast, man muss jetzt nicht immer alles erklären oder so, da denke ich mir, naja, es gibt eine klare Aktion von vornherein, die das Verhalten ausgelöst.
Ich höre dann oft, er wollte dich doch nur umarmen und ich dann so, ja, aber er wollte es offensichtlich nicht.
Aber das ist dann für mich nicht so, dass ich mir denke, das lasse ich jetzt einfach stehen, das Kind haut, sondern das Kind haut, weil das andere Kind eine Grenze überschritten hat und es gab sicherlich nicht nur einen Hinweis, dass das deine Grenze ist, nämlich es ist ja auch nicht so, dass dann ein Kind gleich hinhaut, sondern das macht sie erst mal, geht vielleicht zurück,
ja, schaut. Ich merke dann auch, dass er sich lösen will und dann denke ich mir schon so, oh, jetzt geht's gleich hin.
Also das sind für mich dann schon die Dinge, gut, ich meine, ich habe auch Verhaltenstherapeutin, da habe ich angefangen zu studieren. Für mich gibt es immer eine Kette an Dingen, die dann zu einem Output führen. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass man es immer damit erklären sollte oder wie auch immer, aber es ist immer da.
Ja klar, weil, und es kann ja auch alles Mögliche sein, was wir jetzt nicht sehen.
Voll.
Also die Kette kann ja auch schon ganz woanders begonnen haben.
Da auch, was ich mir denke, ist, es ist auch wichtig, Verständnis zu haben für andere Eltern. Es ist, wir haben gemeinsame Freunde, wo das Kind von unseren beiden Buben schon etwas gröber angekündigt wurde.
Ich habe immer das schlechteste Gewissen. Aber
und die Mutter dann sagt, ja mein Gott, das passiert.
Ja, sie ist total entspannt. Ich habe nur schon so einen Stress gehabt, weil wir sie halt echt häufig sehen und unsere sind halt voll die Rowdies.
Aber auch das zu sagen, es ist, man kann und ich möchte unbedingt weg von dieser Einstellung, die bisschen von der Eltern oder von meinen Eltern zumindest, ich habe das Gefühl, dass es bei der Elterngeneration einfach so ist, dass Kinder ja als junge, als kleine Erwachsene gesehen werden und dass ihnen sehr schnell Böswilligkeit und Mutwilligkeit das ausgelegt wird.
Oder sogar Manipulation und das ist alles einfach noch nicht möglich.
Ein Kind ist das Reinste, was es gibt. Und wenn sie in einer gesunden Umgebung, ich meine, wir sind hier wieder mal in unserem privilegierten Turm, ja. Aber trotzdem denke ich mir, wenn du siehst, dass die Eltern gute Menschen sind, warum sollte das Kind bösartig sein? Das kann, ist für mich so.
Aber man kriegt dann halt schon oft ein Stigma, weißt du? Das geht dann schon recht schnell. Also dann ist es halt das Kind, das beißt oder das Kind, das rauft oder das Kind, das dick. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schlecht. Also
das tut mir gar nicht passieren. Das tut mir total leid. Ja. Und das, was
obwohl meine Schwiegermutter hat mich da total beruhigt und hat gesagt, also sie hatte 3 Söhne und eine Tochter und die Leute haben schon echt gewusst, wenn die zu Besuch kommen, räumt alles weg. Das beruhigt dann schon. Also es kommt ja auch nicht von ungefähr.
Ja, aber das ist wieder die Einstellung der Eltern, weißt du, mit dieser Flexibilität auch umzugehen. Und ich finde es wirklich ganz, ganz falsch. So wie du sagst, Lebewesen, die nicht einmal alles auf dieser Welt verstehen, abzustempeln zu etwas Bösen. Ja, ich meine,
das ist einfach ganz normale Entwicklung. Es äußert sich halt bei manchen Kindern so und bei manchen so. Jetzt muss ich dir aber abschließend noch eine spannende Frage stellen, die mir jetzt gerade eingeschossen ist. siehst du schon auch Charakterzüge von euch
ja.
in ihm? Und ist das dann eigentlich der Trigger? Oder ist es eher, es ist ein eigener Charakter und man wehrt sich, dass es anders ist? Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen...
Aha, sehr spannende Frage, weil ich bin ja extrem schlecht. Lustig, dass du das nämlich in einer der Folgen sagst, dass ich so gut analysieren kann. Ich bin extrem schlecht in Leute beschreiben.
Ah, witzig. Okay.
Wenn du mich fragst, wie
aber würdest du diese deinen Gefühlszustand beschreiben?
Ja, meinen, aber ja. Sonst alles andere ist für mich so...
Vague.
Ja, also nicht kategorisierbar, nicht einschätzbar. Ja, und dann deswegen ist es... Für mich ist es auch so, dass es ganz witzig bezeichnet. Ich finde, kein einziges Kind, das ich kenne, in meinem erweiterten Bekanntenkreis schaut aus wie seine Eltern. Auch mein Kind nicht.
Ah, lustig. Ich finde schon.
Das sind alles ganz eigenständige Menschen. Ganz so, okay.
Süß.
Niemand schaut irgendwen ähnlich.
Der Turbo schaut euch so ähnlich.
Ich so, whatever. Ja, keine Ahnung.
Und mein Sohn schaut einfach aus, als hätte ich meinen Mann geklont. Das siehst du schon.
Ich auch nicht.
Echt witzig.
Nein.
Ja.
Ist das ganz eigenständig?
Ja, aber ich glaube, dass du einfach so ein Individualist bist. Dass
ich weiß nicht, was das heißt.
Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Ich kann nicht mal mit Kategorien was anfangen, weil ich so individualistisch bin.
Ja. Ich bin so ultra und extra. Aber deswegen,
beide.
Für mich ist es, wenn mich etwas ärgert, wirklich nur ich selbst.
Okay.
Ja. Also ich merke, dass es ich wütend bin,
auf
weil
ich
es
selbst.
Mir nicht passt.
Ja, das verstehe ich.
Nicht wütend auf mich, sondern weil es einfach meine Grenze ist und nicht seine.
Ja, aber das ist auch gut, dass er merkt, dass du wütend wirst, weil deine Grenzen verletzt werden. Ich finde, das ist ja auch nichts Schlechtes. Also vielleicht ist es dann in der Abstufung her, sollte es vielleicht einmal zuerst kommuniziert werden, bevor es eskaliert. Weil mir ist es ja schon manchmal so, dass es eskaliert und ich dann erst merke, okay, da ist meine Grenze verletzt worden. Aber bei mir ist es dann halt eher so ein, ich koche innerlich. Es kommt dann manchmal nicht raus, aber da merke ich, okay, wenn ich jetzt so koche und dann so krantig werde, dass es eigentlich schon meine Grenze überschritten ist.
Ja, voll. Also da gibt's Abstufung.
Da merke ich schon, dass ich früher Grenze ziehen muss, für mich.
Aber ja, meine Hausaufgabe, oder wir können das mal machen. Die Kids beschreiben die eigenen, also das wäre echt schwierig.
Aber alles fängt, und das ist nämlich auch Workshop-Thema, damit an, sich selber zu kennen.
Ja.
Und man lernt es zwar durch die Kinder fast forward, aber es hilft es schon vorher gewusst zu haben und dafür gibt es
ja,
unsere
absolut.
Workshops.
Absolut, absolut. Aber wie ist das bei dir? Die Frage, die du mir gestellt hast.
Ich sehe, dass ich glaube, ich in meiner Kindheit öfter gerne mehr experimentiert hätte. Und mehr Raum dafür gehabt hätte und wirklich meine Eltern haben großartig viel richtig gemacht. Aber da ist es, glaube ich, schon auch einfach ein altes Erziehungsmuster gewesen, es auch so ein bisschen ausweinen zu lassen, ohne viel Begleitung. Und dass ich jetzt merke, dass ich das möchte, dass ich bei ihm bleibe, es aber schwer ertragen kann.
Ah, echt? Okay.
Und ich nehme es mir stark vor, aber es fällt mir echt manchmal schwer, die Begleitung zu sein, weil ich auch glaube, dass es einfach nicht in dem alten Erziehungsmuster Teil war. Das hat nicht sein dürfen und es wurde dann manchmal, glaube ich, auch sehr viel abgelenkt und ich musste es erst für mich herausfinden, warum mich das so triggert. Aber da glaube ich schon, dass er viel von mir hat, was sich damals eben noch nicht so ganz ausleben durfte. Das klingt blöd, aber es ist halt so verschwemmen, das ist mich...
Das klingt gar nicht blöd, das macht voll Sinn. Da kann ich dir ein Buch empfehlen, das ich nicht gelesen habe, aber...
Bitte, empfehlen wir das.
Ich glaube, es heißt irgendwie sowas, mein inneres Kind. Umarmen.
Das habe ich schon gelesen.
Ja.
Habe ich gelesen. Habe ich auch extrem gut gefunden. Ich habe jetzt nicht so diese Traumata-Themen bei mir entdeckt. Also ich glaube nicht, dass es so krass war, Gott sei Dank. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die das dann erst entdecken, wenn sie Kinder bekommen. Aber ich glaube schon, dass da etwas tiefer begraben ist. Und das versuche ich jetzt
ein bisschen. Ja, also ich muss sagen, mir hat es in meiner Therapie sehr geholfen, diese Sitzungen, als ich mir wirklich vorgestellt habe, ich treffe mein jüngeres Ich in Situationen, in denen ich tiefst traurig war. Und ich als erwachsene Person nehme dieses Kind einfach in den Arm. Das hat so viel geheilt. Also ich habe es am Anfang nicht sehr ernst genommen. Und das ist irgendwie etwas, was ich meinem Kind gerne ersparen würde. Und deshalb, ich verstehe, dass dass du da bei ihm sein willst und so weiter. Weil für mich ist das größte Thema, dass ich möchte ihn nicht allein lassen. Ich möchte nie, dass er das Gefühl hat, dass er irgendwo alleine ist oder dass er zurückgelassen wird oder dass er nicht wichtig ist.
Und ich glaube schon, dass das diese Erziehung war. Ich sag's dir ehrlich. Und das trifft überhaupt nicht unsere Eltern, weil ich glaube, auch sie haben versucht, alles richtig zu machen.
Ja, voll.
Aber es waren einfach andere Methoden. Und auch dieses immer getrennt schlafen, nicht so viel Körperkontakt. Ich glaube, da ist man irgendwo weggegangen zu etwas, was vielleicht für unsere Generation gar nicht das...
Wobei, das hatte ich nicht, ja, weil ich hatte sehr viel Körperkontakt und eigentlich komplett das Gegenteil und merke oder habe auch das beobachtet zwischen meinen Großeltern und meinen Eltern, wie sie dieses Thema aufgearbeitet haben durch uns, und es hat uns sehr genervt, deshalb wir sind wieder Geschwister, mein Bruder und ich, weniger auf Körperkontakt, weil das zu viel war.
Ach,
ja, also das ist dann richtig so, nein, zu viel Nähe brauche ich nicht, aber was
aber ich meine eben Trost.
Also
weil,
Trost,
ja. Wir haben schon auch viel gekuschelt, wir waren eine sehr enge Familie, aber in manchen Situationen habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es gab die Tendenz.
Trost war ich allein.
Ja, eben. Ja. Und ich glaube, das war damals einfach so.
Ja.
Und das ist nämlich, wir haben ein extrem nahes Familienumfeld gehabt, aber ich glaube, dass dieses Gefühl, du bist nur gut, wenn du brav bist.
Ja.
Oder du reichst nur aus, wenn du brav bist. Und das habe ich wirklich mit meiner Mutter sehr offen besprochen. Und sie hat auch gesagt, das war nie etwas, was man vermitteln wollte. Und das war auch nicht, aber es war halt einfach, man geht halt ins Zimmer und kühlt sich ab.
Ja, so ja ich habe oft
ohne zu arg
Selbstregulation.
Ja, genau. Es ist nicht gewalttätig gewesen. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Man hat wirklich geglaubt, man tut den Kindern was Gutes. Und wir sitzen jetzt halt neben unseren schreienden Kindern, kommen uns total bescheuert vor.
Mit ihnen und erklären ihnen das Ganze, anstatt sich selbst zu regulieren und das für sich selber herauszufinden.
Ja.
Ist es ja ein, ich verstehe, dass du wütend bist, die Situation ist das und das, und das ist das, was meine Mutter oft zu mir sagt, dass sie das total blöd findet, dass
meine Mutter sagt, dass man
dann so alles bespricht oder dass man ihnen die Situation erklärt, wo ich mir denke, was soll ich denn sonst machen? Ich kann ihn ja nicht einfach in der Luft hängen lassen. Ja. Er versteht es ja nicht.
Und da auch die Frage, oder im Grunde genommen hat mir meine Mutter jetzt, als wir gemeinsam in Tirol gesagt, sie glaubt, dass wir mit dieser Erziehungsmethode ausbrennen werden. Sie glauben nicht, dass sich das irgendwann einmal ausgeht. Und ich habe das dann wirklich sehr offen für mich analysiert. Also muss ich mich jetzt zwischen meinen Ressourcen und dem Wohlbefinden meines Kindes entscheiden? Das ist ja auch irgendwie pervers. Kann uns nicht irgendjemand sagen, was das Optimum ist? Und wir begleiten bedürfnisorientiert unsere Kinder, aber bleiben wir dabei auf der Strecke oder sind vielleicht noch von unserer Seite Trigger nicht aufgearbeitet? Also du siehst, diese Folge ist jetzt schon eine Stunde lang.
Weißt du, was ich mir denke?
Und wir können noch eine Stunde darüber reden.
Gott sei Dank habe ich dir die Recap-Frage vor 20 Minuten gestellt. Nein, aber ich finde es spannend, was du ansprichst. Erstens haben wir zwar in unserem Teaser nicht angesprochen, aber hat sich ergeben, unsere Moms zu Gast.
Mhm.
Und wir wollen uns mit dem entwicklungspsychologischen Thema, was gesellschaftliche Normen, wie sich das entwickelt, das Erziehungsmodell, weil das ist ja auch über Jahrhunderte hat sich das entwickelt, was wie Kinder gesehen werden. Auch das werden wir thematisieren, weil das ist natürlich extrem wichtig, weil wir
haben da auch nicht den Stein der Weisen gefressen, nur weil wir jetzt gerade in der Autonomiephase angekommen sind.
Ja, überlege dir, das finde ich immer eine extrem spannende Frage, auch mit dieser ganzen Gen-Debatte und so weiter. Man muss, finde ich, auch einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, welche Generation hat denn die Gen-Z erzogen?
Ja.
Was waren deren Folgen? Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir erziehen Generation Alpha, die alles offen kommuniziert bekommt, was hat denn das für Auswirkungen auf deren Verhalten? Wie wird sich das entwickeln? Wie werden die ihre Kinder erziehen?
Voll.
Und deshalb ist auch diese ganze Erziehungsfrage eine sehr gesellschaftliche Phase.
Es geht auch immer wieder so Entwicklungen hin und her. Also ich glaube, das ist schon auch. Und gesellschaftspolitisch natürlich.
Ja,
in welcher Welt lebt man? Welche Ressourcen hat man? Also sei es auch finanzieller Natur. Wir leben jetzt gerade in einer Regression. Also das ist für uns schon etwas, das uns ganz anders prägen wird als Eltern, als unsere Eltern, die halt das Aufstrebende, Aufbauende, Ermutigende gelernt haben. Wir sind, glaube ich, sehr klar mit unseren Kindern und wir, wie wir vorher gesagt haben, beschreiben, geben ihnen einen Ausdruck für ihre Gefühle. Vielleicht werden das wieder alles Künstler, die ihre Welt ganz anders beschreiben, als wir, die in diese Hustler-Kultur gekommen sind. Also ich bin total gespannt, was das auch mit der Gesellschaft macht, und wichtig ist, dass wir uns als Mütter dabei nicht verlieren auf dieser Reise. Ich finde, das ist der Kern der ganzen Sache, dass man ja nicht aufgibt, weil man keine Kapazität mehr hat.
Also ihr seht, die Autonomiephase beschäftigt uns sehr, und wie immer, was glaube ich in unserer ersten Staffel rausgekommen ist, es gibt immer eine Metaperspektive.
Ah, yes.
Und immer, dass wir einfach versuchen, Perspektiven zu geben aus allen Blickwinkeln.
Und ich finde es so spannend, und das möchte ich jetzt nochmal am Anfang darbringen für die Hörerinnen, die erstens jetzt eine Stunde durchgehalten haben und zweitens vielleicht jetzt erst einsteigen, dass du diese psychologische Perspektive super gut reinbringst. Und auch einfach diese Business-Perspektive aus HR-Blick und ich diese politische Perspektive, die immer wieder dieses philosophische bisschen dabei hat, plus die Business-Perspektive aus unternehmensorganisatorischer Sicht. Ja. Also ich glaube, dass wir uns da richtig geil ergänzen und ich einfach schon wieder so froh bin, dass wir hier beide an einem Mikro sitzen und euch hoffentlich genauso viel Spaß machen wie wir durch unser Reden.
Voll. Danke fürs Zuhören.
Danke.
Geile Folge.
Ja, geile Folge. Danke für diese offenen Worte.
Ja, wir halten euch am Laufenden, wie die Autonomiephase weitergeht.
Ah, yes.
Bis da.
Bye.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.